Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuschauer. Herzlich willkommen zu diesem Webcast auf dieser Webseite. Heute ist Mittwoch, der 16. Mai. Mein Name ist Stefan Tolksow und wir werden gleich einsteigen in die Themen, die tatsächlich die Woche bewegen. Erstmal möchte ich Helga begrüßen. Kannst du mich hören? Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Wunderbar. Also ich glaube, deine Einsicht gleich am Anfang der Sendung wäre insofern sehr, sehr wichtig, um einfach die Lage irgendwie zu situieren. Es ist wie immer schwierig, sich ein Bild zu machen über das, was tatsächlich sich abspielt. Aber wer die verschiedenen Twitter-Kanäle, Nachrichtenkanäle und so weiter sich anschaut, der sieht, dass es eine ziemliche Eskalation gegeben hat in Israel beziehungsweise im Gebiet der Palästinenser, Palästina. Helga, erstmal deine generelle Einschätzung. Was hat sich da eigentlich abgespielt und was sagst du dazu? Denn ich weiß, dass du gestern schon zitiert worden bist auf einer anderen Webseite, dass du eben sagst, dass die Lage sofort entschärft werden muss und untersucht werden muss. Also wie siehst du das gerade?
Ja, es ist eine Tragödie. Die israelischen Streitkräfte haben auf die Demonstranten im Gazastreifen Palästinenser natürlich geschossen, 61 Menschen getötet, 2700 verwundet. Und wie sich jetzt also die Erkenntnislage darstellt, ist, dass es Scharfschützen zum großen Teil waren, die auf weitgehend unbewaffnete Demonstranten geschossen haben. Natürlich sagt die israelische Seite, die Hamas hätte die ganze alleinige Schuld dafür, aber ich denke mal, die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung, was da genau vorgefallen ist, ist absolut dringend, weil die Gefahr natürlich besteht, dass die Lage sich hochschaukelt und außer Kontrolle gerät. Weil die Tatsache, dass jetzt die USA die Botschaft nach Jerusalem verlagert haben, wird natürlich Stein des Anstoßes bleiben. Weil natürlich in der UN eigentlich ein Konsensus herrschte, dass Jerusalem die heilige Stätte ist für alle Regionen und deshalb werden also Millionen von Menschen sich weiter provoziert fühlen durch diese Verlagerung. Und deshalb ist es absolut dringend, dass da wirklich eine Gesamtlösung gefunden wird. Also es muss jedem der Beteiligten klar sein, dass niemand gewinnen kann, wenn diese Lage weiter eskaliert und wenn es also da zu einer wirklichen Auseinandersetzung käme zwischen Israel, Hezbollah, Hamas, Iran, dann kann man sich vorstellen, dass das ganz schnell aus dem Ruder laufen kann. Und deshalb ist also dringend notwendig, da wirklich eine Gesamtlösung für den gesamten Nahen Osten zu finden, wie wir das ja schon seit 2012 immer wieder gefordert haben, dass eben nur eine Gesamtlösung, die die Sicherheitsinteressen aller beteiligten Staaten und Gruppierungen betrifft, eine Lösung sein kann. Und dann braucht man natürlich wirkliche Entwicklung, weil solange die Menschen da in tiefster Armut sind in einigen Gegenden wie Jemen, wo im Grunde sich vor unseren Augen ein Völkermord abspielt. Und der Führer der Hezbollah hat gerade gesagt, dass die Lage im Gazastreifen sich im Augenblick in ein neues Jemen verwandelt, weil die Menschen dort kein Geld haben für Nahrungsmittel. 90% des Trinkwassers sind quasi verunreinigt. Es gibt nur wenige Stunden Elektrizität. Und die dürfen ja auch das Gebiet gar nicht verlassen. Also das ist eigentlich eine absolut untragbare Situation. Und jetzt sind natürlich für so viele Verletzte gar keine medizinischen Versorgungskapazitäten da. Ägypten ist schon zur Hilfe gekommen, aber das ist natürlich eine absolut untragbare Situation. Und also es ist wirklich so, dass das potenziell zum großen Krieg führen kann. Weil in dem Augenblick, wo also da ein Krieg gegen den Iran passieren würde, was zwar nicht wahrscheinlich ist, aber absolut nicht ausgeschlossen, hätte man natürlich sofort die Konfrontation mit Russland und China. Also ich kann nur noch mal wirklich Sie alle bitten, dass Sie sich mit unseren Aufbauplänen für den Nahen Osten, für Südwestasien beschäftigen und uns helfen, wirklich dafür Unterstützer zu finden, die eben einsehen, dass der Westen ja auch viele, viele, sag mal, Dinge falsch gemacht hat, um es mal ganz milde auszudrücken, und eigentlich eine moralische Verpflichtung hat, diese Region mit wirtschaftlich aufzubauen. Und man kann nur hoffen, dass, ja, dass das eben passiert, bevor die Sache vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist.
Helga, bisher gab es ja einige Reaktionen, die natürlich sehr scharf waren. Wenn ich richtig gelesen habe, hat die Arabische Liga zum Beispiel die Lage da wirklich sehr stark verurteilt. Es gab dann auch schon Bewegung sehr schnell im UN-Sicherheitsrat. Und ich denke, bei diesen Lagen, bei solchen Entwicklungen, so schlimm sie sind, natürlich immer auch, wie du das uns oft hier erklärt hast in der Sendung, an den größeren Rahmen, nämlich an die Möglichkeit, dass es tatsächlich zu einer, also dass es quasi so eine Art geschaffene, ich will mal sagen, ganz vielleicht provokativ, aber eine geschaffene Sollbruchstelle, also etwas, wo sich Provokationen anbieten. Ich weiß, dass dein Ehemann früher oft davon gesprochen hat, so eine Art Balkanisierung, also etwas, woran sich eben, wie du gerade sagtest, ein größerer Krieg entfachen lässt. Und gleichzeitig ist natürlich die Region auch ein Hauptfokus, wie du gerade sagtest, wenn es überhaupt Frieden oder die Hoffnung auf Frieden und Entwicklung geben soll, für immerhin die drei beteiligten Kontinente. Also da geht es ja um Europa, Asien und Afrika. Daher würde ich dich gerne fragen, wie siehst du denn jetzt momentan, wie die verschiedenen Spieler sich dort überhaupt verhalten, die Türkei, Iran und andere Länder? Ist denn da überhaupt abzusehen, dass man sich der Tragweite dessen bewusst ist, wo das hinführen kann?
Ja, also das ist schwierig zu beurteilen. Die Emotionen sind jetzt natürlich also extrem angestachelt und Israel hat gedroht, gezielt Führer der Hamas zu töten, wenn die Demonstrationen nicht aufhören. Erdogan hat die Botschafter abgezogen von Israel und USA und hat für den Freitag jetzt eine Konferenz der Organisation Islamischer Staaten einberufen. Die Arabische Liga fordert, dass man die Verbrechen Israels im Gazastreifen vor das internationale Gerichtshof bringt. Also da ist sehr viel in Bewegung und wie sich das alles entwickeln wird, also das ist wirklich schwer vorherzusagen. Ich kann nur sagen, also das ist eine typische Situation, wie vor dem Ersten Weltkrieg der Balkan war. Wir wissen, dass Sykes-Picot Verträge geschaffen hat, die das Potenzial immer bieten, neue Provokationen zu machen. Und natürlich ist unsere These nicht, dass Israel das alles alleine macht, obwohl Netanyahu natürlich schon ein spezieller Fall ist, sondern dass Israel oftmals in der Geschichte benutzt wurde als Handgranate, um praktisch geopolitische Interessen anderer Mächte durchzusetzen. Und es ist nicht auszuschließen, dass das jetzt so ist. Und naja, ich halte das für eine wirklich ganz fatale Entwicklung. Und eigentlich sollte der Trump das rückgängig machen. Das wäre zum Beispiel ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber das tun wird, ist natürlich äußerst fraglich.
Allerdings, du hast ja auch noch, bevor er offiziell angekündigt hat, dass er diesen Iran-Deal aufkündigen wird, darauf hingewiesen, dass das Ganze natürlich in dem Kontext des bevorstehenden Treffens, des geplanten Treffens zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong-un, dass gerade das natürlich auch gefährdet werden würde. Und du hast damals, das ist ja gerade 2 Wochen her, auch gesagt, wer weiß, ne, was sich Kim Jong-un in einer solchen Lage denkt, kann man den USA trauen, wenn sie sich nicht an Abkommen halten. Und jetzt gerade ist es ja tatsächlich passiert, dass ein hochrangiges Treffen zwischen Nord- und Südkorea abgesagt worden ist. Und natürlich wird spekuliert, ob das auch Auswirkungen hat auf dieses für Ende Juni geplante Treffen zwischen Trump und Kim. Was denkst du?
Naja, ich glaube, die Lage der Grund für das geplatzte Treffen liegt wahrscheinlich eher in den südkoreanisch-amerikanischen Militärmanöver, die da jetzt stattfinden, die sogenannte 2018 Max Thunder Militärübungen, bei der also über 100 Flugzeuge, Kampfflugzeuge eingesetzt werden und wo das Szenario ist, ein Präemptivschlag gegen Nordkorea und die Kontrolle des Luftraums über Nordkorea. Zwar hatte Kim Jong-un eigentlich gesagt, als dieses Treffen an der südkoreanischen Grenze mit Nordkorea stattfand, dass er versteht, dass die USA dieses Manöver mit Korea, mit Südkorea abhalten. Aber ich denke mal, dass jetzt haben Staatsmedien aus Nordkorea gesagt, das würde den Geist dieses Treffens verletzen. Und es ist natürlich wahrscheinlich auch so, dass die etwas unterschiedlichen oder eigentlich sehr unterschiedlichen Linien, die kommen einerseits von Trump und Pompeo, die ja sehr respektvoll und sehr gut über Kim Jong-un gesprochen haben, vor allen Dingen nachdem Pompeo in Nordkorea war, die aber eine ganz andere Linie haben als zum Beispiel Bolton. Bolton hat also wiederholt jetzt in Interviews gesagt, dass man dem Libyen-Modell folgt. Und das ist natürlich wirklich, also das ist genau das, warum Nordkorea überhaupt sein ganzes Atomprogramm entwickelt hat. Weil Libyen hat ja quasi sein gesamtes Nukleararsenal abgegeben. Und ja, als Dank dafür wurde Gaddafi ermordet und das Land liegt jetzt im Chaos. Und der stellvertretende Außenminister von Nordkorea hat also gesagt, dass sie also auf keinen Fall bereit sind, unilateral, also einseitig, die Denuklearisierung von Nordkorea vorzunehmen, ohne Sicherheitsgarantien, und dass sie ganz bestimmt mit ihrem stolzen Land nicht dem Modell von Irak und Libyen folgen wollen. Also ich glaube, das ist mehr solche unklaren Linien aus Washington, wie sie eben von Bolton da verbreitet werden, was jetzt akut zu dem Scheitern geführt hat, was natürlich nicht ausschließt, dass eben auch der Blick auf die Entwicklungen im Nahen Osten zumindest ein zusätzlicher Faktor dabei sind. Also ich denke mal, die Lage ist noch nicht hoffnungslos. Also Trump geht nach wie vor davon aus, das State Department hat sowas gestern verlauten lassen, dass sie also weiter an der Vorbereitung des Gipfels zwischen Trump und Kim Jong-un arbeiten am 12. Juni in Singapur. Und es gab ja auch in der japanischen Presse schon Spekulationen, dass möglicherweise Xi Jinping auch an diesem Treffen in Singapur teilnehmen würde. Das ist allerdings noch von keiner Seite her bestätigt. Also man kann auch nur hoffen, dass ja diese Lage da zu einem guten Ende führt, weil das Potenzial und die Kräfte, die das absolut nicht wollen, die sind natürlich noch lebendig und kräftig dabei, gegen zu organisieren. Aber wie gesagt, das ist noch nicht abgesagt, sondern ist weiter in Vorbereitung. Allerdings hat eine Zeitung in Nordkorea gesagt, die USA sollten sich das sehr gut überlegen mit diesen Manövern. Also das ist eine gefährliche Situation.
Kommen wir noch mal ganz kurz auf diese Entwicklung um diesen Iran-Deal zurück. Die Bundeskanzlerin hat ja in der Zwischenzeit gesagt, dass es gar nicht einfach so geht, dass man also so ein mit von verschiedenen Partnern multilateral unterzeichnetes Abkommen einseitig aufkündigt von Seiten der USA und dass man also hier daran arbeiten würde, diese Vereinbarung aufrechtzuerhalten. Meine Frage an dich wäre ja, ist das überhaupt praktisch möglich? Also ich meine, Rechtsfragen sind immer eine Sache, aber das, was dann gemacht wird international, ist immer noch eine ganz andere Sache. Und was kannst du darüber sagen, wie Iran eigentlich selbst damit umgeht?
Ja, der iranische Außenminister Zarif war ja in Beijing, dann war er in Moskau und jetzt war er in Brüssel und hat sich dort getroffen mit Frau Mogherini, die EU-Auslandsbeauftragte, dann mit den Außenministern von Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Und die haben also alle versichert, sie wollen also unbedingt versuchen, dieses Nuklearabkommen mit dem Irak, mit dem Iran aufrechtzuerhalten. Und wenn die dabei bleiben und dann China, Russland, die EU und die drei wichtigsten Staaten in Europa, wenn die dabei bleiben, dann gibt es natürlich schon eine Chance, dass das passiert. Allerdings sehe ich da eine Schwierigkeit, weil also die haben gesagt, sie wollten so ein Gesetz, was irgendwie in den 90er Jahren irgendwie beschlossen worden ist, was also die in involvierten Firmen, die im Iran investiert haben und den Iran selber von den US-Sanktionen, also den sekundären Sanktionen, also den, die Europa dann betreffen würden, irgendwie zu beschützen. Wie das nun gehen soll, ist mir allerdings ein gewisses Rätsel, weil zum Beispiel alle Banken operieren in einem globalen Finanzfeld, sind also durchaus vulnerabel für Maßnahmen seitens der USA. Also ob der Trump dann auch wirklich diese sekundären Sanktionen durchführen würde gegenüber den europäischen Verbündeten, ist eine andere Frage. Aber das ist natürlich eine sehr vertrackte Lage. Und der Trump behauptet ja dauernd, er würde einen besseren Deal vorschlagen. Die Europäer verlangen jetzt, dass also sie zwar mit dem Iran dieses Abkommen aufrechterhalten, dass sie aber auch auf derselben Grundlage über andere Themen, wie zum Beispiel die Raketenproduktion des Irans, ebenfalls verhandeln möchten. Das war ja nicht Teil von dem Nuklearabkommen. Das ist eine Grundforderung von Trump. Und wie gesagt, wenn der Trump einen richtigen Nahostplan vorlegen würde, der also, wie gesagt, alle Sicherheitsinteressen aller Staaten berücksichtigt, also auch des Irans. Immerhin hat Israel Atomwaffen, das weiß jeder, die lassen sich da nicht in die Karten gucken. Die internationale Atomenergiebehörde hat keinen Zutritt. Und solange Israel diese Atomwaffen hat, fühlt sich der Iran natürlich bedroht. Das ist also eine Situation, wo wirklich ein umfangreicher Plan her muss, der alle Seiten berücksichtigt. Sonst gibt es keine Chance für einen dauerhaften Frieden. Und das wäre zum Beispiel einschließlich, dass die USA und der Iran sich aus Syrien zurückziehen, dass diese Länder wieder aufgebaut werden wirtschaftlich, sodass die Menschen dort eine Perspektive haben. Also das muss wirklich ein umfangreicher und umfassender Plan sein, wenn es wirklich ein besserer Deal werden soll.
Und damit einhergehen müsste natürlich offensichtlich auch du sprichst immer von einem neuen Paradigma, also etwas, was insgesamt einen völlig anderen Ton setzt, nämlich wo nicht im Grunde davon ausgegangen wird, wie das jetzt ist, dass die Welt so eine Art Nullsummenspiel ist und es eben allein von Natur her schon immer zu solchen Streitereien kommt über Einflusssphären, über militärische Ausdehnung und so weiter. Ich wollte eigentlich an der Stelle nur kurz mal nachfragen oder einschieben. Jetzt ist ja seit kurzem Präsident Putin in Russland in seiner nächsten Amtszeit, der letzten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gibt nach wie vor viel Gespräch darüber, und das hat er auch zum Teil bei seiner Antrittsrede thematisiert, wie es militärisch aussieht und welche Stärke man da erreicht hat. Denn das spielt ja bei der ganzen Frage Iran durchaus eine Rolle. Lange Zeit war der Iran quasi die Ausrede, um die Raketenabwehrsysteme rund um Russland herum zu stationieren, aber besonders in Europa. Und Russland hat immer wieder darauf hingewiesen, hat gesagt, wir hätten ganz andere Möglichkeiten. Aber vielleicht kannst du das nochmal kurz thematisieren, ob du etwas weißt, wie das aus russischer Sicht betrachtet wird, beziehungsweise wie geht man da damit um, dass sie natürlich auch sich in sehr unmittelbarer Gefahr befinden, weil sie ja militärisch auf Einladung von Assad auch in Syrien aktiv sind.
Ja, ich denke mal, Putin hat ja am 1. März angekündigt, öffentlich gemacht, dass Russland in der Zwischenzeit mehrere neue Waffensysteme entwickelt hat, die das amerikanische globale Raketenabwehrsystem obsolet machen. Und gerade jetzt hat er sich mit der top-militärischen Führung, also den Top-Generälen in Moskau getroffen und hat dort nochmal gesagt, dass diese neuen Waffensysteme das strategische Gleichgewicht auf viele Jahrzehnte hin garantiert. Also das sind schon wichtige Worte. Also um das nur nochmal kurz zu erwähnen, das ist ja diese extrem manövrierfähige Interkontinentalrakete, die also nicht ballistischen Bahnen folgt und deshalb auch mich von dem antiballistischen, Antiraketensystem da getroffen werden kann. Dann gehören dazu Laserwaffen, ein nuklear angetriebener Marschflugkörpertyp und eben interkontinentale, sehr schnelle Unterwasserdrohnen. Und das hat er also nochmal dort vorgestellt. Und es ist ganz offensichtlich, dass Russland da eine Position der Stärke bezieht. Und naja, im Grunde sind wir wieder bei einem Gleichgewicht des Schreckens, wo wir schon mal im Kalten Krieg waren. Und ja, also ich denke mal, das ist das, was die Antwort ist von Russland auf solche Situationen.
Und natürlich ist man sich in Russland der ganzen, also soweit ich es mitverfolgen kann, das ist aber ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen Russland und wie in vielen Ländern des Westens reagiert wird, dass man dort viele der Gefahrenpotenziale der Bedrohung, die man sieht, doch sehr direkt anspricht und auch immer wieder darauf hingewiesen hat, dass man Vorschläge gemacht hat, zum Beispiel zur Entwicklung einer gemeinsamen Raketenabwehr, aber dass natürlich auch bestimmte Lagen nicht ewig hinnehmbar sind. Und eine davon ist in der Ukraine. Ich weiß, dass die Propagandalinie hier ist, dass Russland sich quasi die Ukraine einverleiben will und das Baltikum und so weiter. Und man sieht es anhand der Krim. Ich glaube, wir haben genügend in dieser Sendung gesagt, um zu zeigen, dass das völliger Blödsinn ist. Aber die Provokationen innerhalb der Ukraine von der rechten Seite, also wirklich von den Rechtsaußen, von den Neofaschisten mit ihrer Tradition bei Stefan Bandera, das lässt ja auch nicht nach. Und das hat ja jetzt auch wieder neue Wellen geschlagen, wenn ich richtig verstanden habe, für RIA Novosti dort. Was weißt du darüber?
Ja, die ukrainischen Sicherheitskräfte haben die Büros quasi gestürmt, besetzt, den Leiter dort, Wyszynski, verhaftet und haben dann quasi gesagt, es wäre also Staatsverrat, also ja, Hochverrat und eine Politik von Goebbels. Also das ist unglaublich und die OSZE hat das verurteilt, was gut ist, aber leider hat die Heather Nauert, die Sprecherin des State Department in Washington, da ihre Sympathie ausgedrückt und gesagt, ja, man wüsste von vielen Verbündeten, wie sie unter der russischen Propaganda leiden. Also das ist leider so, dass die Lage in der Ukraine nach wie vor ja im Grunde von Faschisten bestimmt wird. Und das ist eine der großen Narrative, die richtig gestellt werden müssen, wenn dieser Hotspot da sich beruhigen soll. Das heißt, wir brauchen im Grunde eine andere Politik gegenüber der Ukraine, die aber nur realistisch ist, wenn man den eurasischen Kontinent als Gesamtsituation betrachtet, also die Integration der neuen Seidenstraße, der Eurasischen Wirtschaftsunion und Europa, dann könnte man für die Ukraine eine Lösung finden, die also für alle Beteiligten da Vorteile bringt und auf einer höheren Ebene der Vernunft gelöst werden kann. Aber das sind wir meilenweit von entfernt im Augenblick.
Helga, als einen letzten Punkt will ich mal ansprechen, etwas, was zwar noch ein bisschen voraus ist, aber auch nicht mehr allzu weit, nämlich die Midterm-Election, die Zwischenwahl in den Vereinigten Staaten für das Abgeordnetenhaus. Denn in dem Kontext, wo das ja im November diesen Jahres quasi auf die US-Bevölkerung zukommt, hat das durchaus große Implikationen, nicht nur für die USA. Und zwar wegen dieser Russiagate-Geschichte, also dieser völlig hohlen, herbeigezauberten und herbeigewünschten und manipulierten Geschichte, an der wirklich nichts dran ist. Es wird jetzt ewig lange untersucht. Aber die Frage ist natürlich tatsächlich, wird das zu einem Moment werden, oder beziehungsweise die Wahlkampagne dahin, die den Trump als Präsidenten noch weiter destabilisieren kann, ist das, was die da eigentlich versuchen. Und ich würde in dem Zusammenhang dich auch eigentlich nur kurz gern fragen, nach einem kurzen Update, wie es momentan darum steht, um diese, ja, wir haben es ja schon umbenannt, ja, von Russiagate in Mueller-Gate, weil der eigentliche Beschiss ganz woanders herkommt. Aber wie siehst du momentan die Lage dort?
Ja, das ist sehr interessant, weil, wie gesagt, wir haben ja immer betont, dass die Müller-Gate und die anderen Geheimdienstchefs und Mitglieder von FBI und Justizministerium selber auf dem Anklagestuhl da enden könnten. Das ist keineswegs vom Tisch. Also der Senator Rand Paul hat gerade einen Brief geschrieben an die neue Chefin vom CIA, diese Haspel, deren Bestätigung jetzt wahrscheinlich stattfindet, weil sie hat quasi eingestanden, dass die extremen Foltermethoden ein Fehler waren. Naja, will ich jetzt gar nicht kommentieren. Aber jedenfalls, was der Rand Paul in diesem Brief schreibt, ist, dass diese neue CIA-Chefin alles also veröffentlichen soll, was da gelaufen ist und die Fragen eben, ob die, ob der CIA oder andere US-Stellen im Wahlkampf 2016 Präsidentschaftskandidaten überwacht und ausspioniert hätten und ob sie, und zwar alle, nicht nur Trump, sondern alle anderen auch, und ob ob sie vor allen Dingen bei Trumps Besuch in Großbritannien involviert waren. Und was ist mit dem Besuch von Hennigan? Das ist der frühere Chef von CGHQ, also dem britischen Geheimdienst, der also dem Äquivalent von der NSA in den USA. Der war nämlich irgendwann mal in den USA und hat sich dort mit Brennan getroffen. Und warum hat der Rand Paul jetzt in einem Interview mit NBC noch weiter ausgeführt, warum alle diese Sachen nicht dem Kongress übergeben worden sind. Also mit anderen Worten, der bezieht sich da ganz explizit auf die Kollusion der Obama-Geheimdienstchefs mit dem britischen Geheimdienst. Und das hat jetzt einen sehr offiziellen Charakter, weil er ist immerhin Senator, sie ist die Chefin vom CIA und da wird jetzt ordentlich Druck gemacht. Also das ist sehr gut. Und auch der Kongressabgeordnete Nunes hat also nochmal gesagt, dass die ganzen Untersuchungen absolut bestätigt haben, dass es keine Kollusion gab mit Russland. Und angesichts der Tatsache, dass das jetzt ganz klar sei, das natürlich zu der Frage führt, warum ist diese Untersuchung überhaupt gemacht worden. Und das ist natürlich dann, führt zu den richtigen Antworten, wenn man da weiter bohrt. Also das ist eigentlich eine ganz gute Situation und das wird natürlich in unseren Medien hier nie berichtet. Deshalb haben die Leute immer ein vollkommen schiefes Bild, was die Lage um Trump herum überhaupt ist.
Richtig. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diese Sendung machen. Denn was in den Medien da passiert, an Dekontextualisierung und dass man also wirklich überhaupt nichts mehr einordnen kann und scheinbar Ereignisse irgendwie vom Himmel fallen, das ist natürlich absoluter Quatsch. Und daher auch von meiner Seite vielen Dank, Helga, und auch die Einladung, seien Sie auch nächste Woche wieder dabei, markieren Sie sich den Kanal und das Video, weil die Frage, wirklich einen Durchblick zu haben bei dem, was sich in dem großen strategischen Bögen auf der Welt abspielt, das ist absolut entscheidend dafür, wenn man auch kurzfristig Interventionen so gestaltet, dass die Lage sich eben verbessert. Ich hoffe, ich habe das so richtig zusammengekriegt. Also nochmal, Helga, vielen, vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Einen schönen Tag wünsche ich dir und allen.
Ja, bis zur nächsten Woche.